Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 92 von Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast. Ich bin Annika Becker und ich sage Hallo zu der wunderbaren Mara, so wie immer. Hallo.
Hallo, wunderbare Annika und hallo, liebe HörerInnen und ZuschauerInnen, falls ihr uns bei YouTube verfolgt, da sind wir wieder. Und man merkt, ich glaube 1. September, oder? Ist immer meteorologischer Herbstanfang und so langsam, beziehungsweise eigentlich relativ über Nacht, wird es draußen auch herbstlich. Und vor allen Dingen, weil wir ja in der Regel abends aufnehmen, ist es jetzt auch schon wieder sehr anders in Sachen Lichtverhältnisse. Die große Kugel da oben ist nicht der Mond und nicht die Sonne. Das ist meine Zimmerlampe. Wir sind wieder im Kunstlicht, in der Kunstlichtjahreszeit angelangt.
Ja, wir sind beide auch nicht professionell mit irgendwelchen Ringlichtern ausgestattet, bisher zumindest.
Also, da müssen schon ein paar Spenden mehr kommen, wenn die Leute wollen, dass wir hier ausgeringleuchtet werden.
Ja, wir sprechen heute im Allgemeinen etwas über die Fußball-Bundesliga der Frauen, schauen auch nochmal etwas auf den ersten Spieltag zu einem ganz bestimmten Thema, nämlich dem Rekordspiel und was da so dranhängt. Und wir sprechen aber auch über die Umstrukturierung der Liga, die ja angekündigt wurde vom DFB. Und bevor wir das machen, haben wir immer unser Segment mit der Fußballwoche. Möchtest du vielleicht mal anfangen zu sprechen, was so los war?
Ja, also Mainz 05 hatte am Samstag einen Doppelheimspieltag. Das wäre eine fantastische Gelegenheit gewesen, um mal die Aussendungen auf dem Kanal für den Männerfußball und auf dem Kanal für den Frauenfußball ein bisschen zu synchronisieren und Werbung dafür zu machen und zu sagen, hey, unsere Frauen spielen schon um 11 Uhr morgens, da könnt ihr an den Bruchweg gehen zum Frühstück, packt die Kinder und die Freundinnen ein und schaut euch von 11 bis um 1 rum das Spiel an. Und latscht dann gemütlich in Richtung Feld und schaut euch das Spiel der Männer an. Aber stattdessen muss man die 47.000. Meldung über, keine Ahnung, irgendwelche Tore und Jubiläen und Geburtstage und weiß ich nicht was machen auf dem Männerkanal, der ja eigentlich der Hauptkanal des Vereins ist, und auf dem Kanal der Frauen. Ja, wird natürlich für das Frauenspiel geworben, aber ich sag mal so, da folgen halt natürlich auch die Leute, die sich dafür sowieso schon interessieren. Und dann ist es auch noch so, das hatte ich nämlich angefragt in der Medienrunde zuletzt, weil mir das aufgefallen war, dass beim Auswärtsspiel in Berlin die Bilder, die da gepostet wurden bei den Toren von den Torschützinnen, halt nicht aktuell waren und vor allen Dingen nicht aus Berlin. Und es ist tatsächlich so, dass von der Medienabteilung niemand mitfährt zu den Auswärtsspielen.
Das ist natürlich bitter.
Ja, fand ich ehrlich gesagt auch. Ich meine, die beiden, die sich da kümmern um die Frauen in der Medienabteilung, können da natürlich überhaupt nichts dafür. Die können ja auch nur machen, wofür sie irgendwie Zeit und Kapazitäten bekommen. Aber also, dass man halt als Verein, wenn man eine Zweitligistin hat, halt nicht sagt, okay, wir haben hier zwei Trainees, die sich darum kümmern, sondern dass man halt sagt, man hat eben schon ein bisschen eine größere Runde von Personen da in der Medienabteilung. Das finde ich schon krass, aber gut. Ein ähnliches Thema besprechen wir ja nachher noch. Wer gibt wie viel Aufmerksamkeit. Sportlich dafür ist bei den Frauen wenig zu meckern. Gegen Viktoria Berlin haben sie unentschieden gespielt, auswärts. Das war auch schon nach unserer letzten Sendung. Da haben sie sich ein sehr, sehr spätes Gegentor zum 1:1 gefangen. Es war ein bisschen ärgerlich. Aber das Heimspiel gegen die zweite der Eintracht haben sie wirklich souverän mit 3:0 gewonnen. Und das macht schon Spaß mit denen. Und die Männer haben gegen Leipzig gespielt. Da ist dann natürlich im Vorfeld viel Jürgen Klopp dies, Jürgen Klopp das. Ich habe, wusstest du das, Annika, dass man im Englischen, wenn jemand macht, steht in den Unterzeiteln Blows Raspberries. Das hatte ich noch nie gehört. Offensichtlich heißt es da so. Ich schaue gerade als so mein Happy Place zum Abschalten zum 47.000. Mal Brooklyn 99. Auf jeden Fall gibt es da eine, die Rosa Diaz, die ich sowieso sehr cool finde. Die macht immer und dann steht da immer Blows Raspberries. Genau, aber ich hatte jetzt Raspberries geblowt in Richtung Jürgen Klopp, weil halt Raba und so weiter. Und naja, machen wir es kurz. Mainz 05 hat das Spiel 0-1 verloren. Also der Frauenfußball bei Mainz 05 macht gerade mehr Spaß als der Männerfußball. Wie war denn deine Fußballwoche?
Ja, meine Fußballwoche. Also es war ja jetzt in der ersten Bundesliga der Frauen der zweite Spieltag am vergangenen Wochenende und es war das erste Heimspiel für die SGS Essen gegen den HSV. Das habe ich mir auch im Stadion angesehen. Es ist 0-0 ausgegangen und es war wirklich ein sehr schwaches Spiel. Und ich war danach ehrlich gesagt schon, ja, sehr ernüchtert, also weil ich mein Essen hat das erste Spiel gegen Frankfurt ja ziemlich deutlich verloren mit 5-0 und das ist sowas, wo man dann noch sagen kann, okay, es ist der erste Spieltag, es ist auswärts und es ist halt gegen Frankfurt, die halt die Ambition haben, international zu spielen. Da können gewisse Dinge passieren und aus dem Ruder laufen, zumal sich Beke Sterner nach 2 Sekunden halt irgendwie schwer verletzt hat. Der Verein hat natürlich mal wieder nicht von sich aus kommuniziert, was es ist, aber man hat sie bei dem Hamburg-Spiel gesehen auf Krücken und mit einem komplett geschienten Bein. Also das sah richtig schlecht aus.
Echt? Und da gibt es keine Meldung vom Verein? Ist ja auch interessant.
Nö, das machen die nie. Also was auch auffällig war, war, dass Laura Pucks überhaupt nicht im Spieltagskader stand. Die hatte ja gegen Frankfurt gespielt und eigentlich ja irgendwie so erst ein relativ okayes Spiel gemacht und hat dann aber halt so Fehlpässe gemacht, die dann auch zu Gegentoren geführt haben. Und dann ist sie jetzt halt von jetzt auf gleich einfach nicht im Spieltagskader gewesen und niemand wusste warum. Das ist halt auch sowas, was ich ja schwierig finde persönlich. Und jetzt gegen den HSV, ja, wie gesagt, 0-0. Es gab wirklich extrem wenige Torchancen und vor allem so das, was man sich dann im Nachhinein noch so als Torchance schönredet, war halt ganz oft eigentlich dann so im Nachhinein betrachtet nicht wirklich gefährlich. Und ich fand, die besten Chancen hatte dann eigentlich noch Hamburg, aber halt auch erst in der 62. und 64. Minute. Es gab einen Kopfball auf Essener Seite von Paulina Plattner, der in der 71. war das, meine ich, so an die Latte ging, was dann jetzt so in den Highlight-Zusammenfassungen zu sehen war, aber das war halt auch, also so ein komischer Bogenlampenkopfball und es ist so, ja, der ging an die Latte, aber die Torhüterin wäre halt auch da gewesen und da war kein Druck dahinter, so, weißt du. Sehr viele Ungenauigkeiten im Spiel auf beiden Seiten, also Essen hatte extrem viel Ballbesitz, 65%, die hatten dann immerhin noch eine Passquote von 77%, aber bei Hamburg waren es halt irgendwie nur 61, das ist schon sehr wenig, auch für Aufsteigerinnen. Sie haben sehr wenig Pressingdruck gemacht, Hamburg, also deswegen ist meine Arbeitsthese auch, dass es auch daran lag, dass Essen überhaupt so eine hohe Passquote hatte, weil ganz oft ging das halt so bis zum 16er und da war dann halt die Betonmauer und dann ist ihnen absolut gar nichts eingefallen, um da reinzukommen und dann kam halt irgendwann eine Flanke ins Nirgendwo und es gab keine Abnehmerin. Und ja, es gibt irgendwie sehr viele Personalrochaden. Also das eine, wo ja irgendwie klar war, dass eine Lösung gefunden werden muss, ist das Lilly Porcella. Das ist offensiv wie defensiv, das vergisst man bei ihr, glaube ich, häufig, die beste Spielerin der letzten beiden Saisons gewesen in Essen. Also auch nach Statistiken kann man nachgucken. Und die fehlt ja nach wie vor mit einem Kreuzbandriss da auf rechts außen. So, und dann hat man sich gedacht, okay, wir haben offensichtlich kein Geld, um irgendjemand entsprechend Neues verpflichten zu können. Also zieht man dann eine Reihe Jugendspielerinnen hoch. Das heißt, man hat zwar irgendwie einen Kader, der gar nicht mal so klein aussieht, aber sehr unerfahren besetzt ist. Und man hat dann auf rechts außen in der Vorbereitung auch immer geguckt, was man macht. Und jetzt war dann so zum Saisonstart die Idee, dass man da Beke Sterner spielen lässt, die eigentlich vorher immer rechte Verteidigerin gespielt hat. Die war in ihrer Jugend mal eine Offensivspielerin, aber das ist halt so gefühlte Ewigkeiten her. Und wenn man sie als Spielerin kennt, dann ist es eine echte Arbeiterin auf dem Platz. Die verteidigt ziemlich gut. Sie ist aber offensiv was ihre Pässe angeht, nicht sehr genau und was ihre Flanken angeht, auch nicht. Und sie sollte das machen. Und wie ich schon erzählt habe, sie verletzt sich nach 2 Sekunden, hat es dann nochmal versucht gegen Frankfurt, musste dann aber nach ein paar Minuten ausgewechselt werden. Also ja, was macht man jetzt? Ist so Plan A von den Verschiebungen schon mal kaputt. Jetzt hat gegen Hamburg hinten Lena Ostermeier hinten rechts gespielt, die man die meisten wahrscheinlich eher als linke Verteidigerin kennen. Sie ist aber Rechtsfuß, also von dem her geht das irgendwie schon. Und dann hat vor ihr Maike Behrensen angefangen, die ja schon auch durchaus mal über den Flügel kommt, aber eigentlich auch eher über die linke Seite und eigentlich aus meiner Sicht aber auch eher eine Mittelstürmerin ist. Man könnte da auch eine Potzi spielen lassen, macht man aber bisher nicht. Also das ist halt irgendwie sowas, ja, wo man sich auch so ein bisschen selber in die Bedrulle gebracht hat.
Bedrulle, Annika.
Was?
Bredouille. Das ist einer der niedlichsten Versprecher. Das sagst du häufiger. Es heißt Bredouille, nicht wie auch immer du es gerade genannt hast.
Ja, wie auch immer. Ja. Also da hat man sich jedenfalls selber ohne Not so in die Situation gebracht. So umgehe ich das jetzt. Und es gibt halt noch so diverse andere Wechsel mehr, die halt ein bisschen unnötig sind und dazu führen, dass Spielerinnen positionsfremd spielen. Zum Beispiel Ramona Meyer, die jetzt links außen spielt statt zentral und dafür ist dann Elmasi nicht mehr links außen, sondern zentral und beiden nimmt man dadurch ja wichtige Teile ihrer Stärken, um irgendwie andere Potenziale bei ihnen zu nutzen, aber das funktioniert bisher halt einfach nicht. Also weil dadurch halt eben auch eher, ja ich sag mal, Schwächen oder negativere Seiten, was halt die Spielerinnen nicht so gut in ihrem Fähigkeitenprofil haben, eher zutage treten. Also zum Beispiel halt eben, dass Elmasi ja eigentlich nur Rechtsfüßerin ist und jetzt zentral ist, wo man eigentlich so beidfüßig wie möglich sein sollte. Und ja, dass Ramona Meyer jetzt zwar auf dem Flügel viele Bälle gewinnt, aber sie kann dann da halt eben ihre Dynamik gar nicht mehr so einsetzen und sie ist auch nicht so super passsicher. Und absurderweise hat man im Spiel gegen Hamburg, da gab es mal so kurze 5 bis 10 Minuten, wo sie das ein bisschen rochiert haben und Meyer zentral war. Und da war sie dann auf einmal gefährlich, aber dann wurde sie wieder auf den linken Flügel geschoben. Und es war so, ja, okay, dann wohl offensichtlich nicht. Und es ist so, man kann 0-0 gegen Aufsteigerinnen aus Hamburg spielen. Es geht mir gar nicht um das Ergebnis, sondern es geht mir mehr so um die Art und Weise und so ein bisschen auch das Auftreten des gesamten Vereins. Man hat ja immer so dieses Gefühl von, der Verein wird irgendwie von allen anderen und von Außenstehenden irgendwie so kolossal unterschätzt. Und man hat dann immer so den Eindruck, da gibt es so wie so eine Trotzhaltung. Man will irgendwie zeigen, dass man auch professionelle Bedingungen bieten kann und wie cool das da ist, da Fußball zu spielen und so. Das kann ich auch alles irgendwo verstehen. Aber wenn das dann dazu führt, dass man bei einer Saison, wo die Liga gewachsen ist und man keine Verstärkung hatte bei den Zugängen und keinen Ersatz hatte für die beste Spielerin, die verletzt ausfällt, sich dann hinstellt und sagt, hey, also wir wollen aber auf einem einstelligen Tabellenplatz die Saison beenden und wir wollen attraktiven Offensivfußball spielen, damit mehr Leute ins Stadion kommen, weil man das finanziell wahrscheinlich gut gebrauchen könnte, dann klaffen da halt Anspruch und Wirklichkeit relativ weit auseinander. Und wenn man dann so ein ideenloses Spiel abliefert gegen Hamburg, dann ist das was, das man kritisieren muss. Und ja, also der Trainer Robert Augustin hat halt danach sich aber sehr zufrieden gezeigt und halt irgendwie so gemeint, das wäre ja ein ganz gutes Spiel gewesen und man hätte ja auch gute Passstaffetten gehabt und müsste Sachen nur besser ausspielen. Jetzt kann man sagen, okay, ist irgendwie noch früh in der Saison und so, aber ja, also das sind halt die Spiele, die Essen eigentlich gewinnen muss, wenn sie halt nicht im Abstiegskampf drin hängen wollen. Und im Moment sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Also vielleicht ändert sich das noch und Sachen kommen irgendwie zusammen. Aber aktuell habe ich ein sehr schlechtes Gefühl, was das sportliche Abschneiden in dieser Saison angeht. Ja.
Klingt so, Annika, als müsstest du mal eine Analyse für die Bolz-Tribüne schreiben. Sollen wir dann vielleicht mal, wir sind ja eigentlich schon so dabei, rüber zu sliden, in die Themen der Woche gehen. Und zwar hast du wunderschön das überschrieben in unserem Sendungsdokument. Also wir schauen jetzt nochmal zurück auf den ersten Spieltag, erster Spieltag und Rekordgesabbel.
Ja.
Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können. Also, was sind die Fakten? Mit 57.762 Menschen, ich würde da schon immer von Menschen und nicht von Fans sprechen, wenn wir solche Rekordzahlen verkünden, gibt es einen neuen Publikumsrekord im deutschen Vereinsfußball der Frauen. Es gibt ja immer noch diese Turnierrekordgeschichte, die größer ist, nämlich bei der Eröffnung der WM 2011 im Olympiastadion gegen Kanada 73.680. Was jetzt, also mehrere Themen auf einmal. Erstens, 57.762 Menschen, die in ein Bundesligastadion kommen oder in ein Fußballstadion, um sich ein Bundesligaspiel der Frauen anzuschauen, sind toll. Es ist cool, dass sowas mittlerweile möglich wird. So, das ist mal der eine Punkt. Dann geht's aber schon los. Es gab zuletzt einen Rekord, nämlich im DFB-Pokal. Als der HSV gegen Werder Bremen gespielt hat, sind 57.000 Menschen im Stadion gewesen. Und also ich weiß nicht, wie es dir ging. Jetzt mal for the sake of the Sendung. Natürlich weiß ich, wie es dir ging. Aber man hat da schon sehr den Eindruck, dass man versucht hat, auf Gedeih und Verderb halt wenigstens 3 Leute mehr irgendwie anzeigen zu können bei diesem Spiel. Als bei dem anderen, oder?
Ja, ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher. Also ich glaube, da geht es bei uns beiden tatsächlich einfach so ein bisschen auseinander, wie wir ja auch schon festgestellt haben. Ich würde eben dem entgegenhalten, dass es ja sehr lange feststand, dass das Eröffnungsspiel, also Bayern München, bekommt und dass sie das in der Allianz Arena austragen wollen. Und sie hatten sehr viel Zeit, Werbung dafür zu machen und haben das meiner Wahrnehmung nach eben auch gemacht. Auf der Homepage ja irgendwie immer wieder drauf hingewiesen mit Bannern und so weiter. Und dann gab es zwischendurch ja dann immer diese Wasserstandsmeldung, wie viele Tickets schon verkauft sind. Und das ist ja ganz oft so, dass das dann, wenn das eine hohe Zahl ist, ich glaube, die erste, die kommuniziert wurde, waren diese 40.000 irgendwann ein paar Wochen vorher, dass das natürlich dann auch sowas ist, was nochmal irgendwie Leute anlockt, die sich so denken, so, oh, jetzt will ich aber auch irgendwie Teil davon sein, was eine Problematik ist, zu der wir dann gleich auch noch kommen werden, sicherlich.
Glaubst du wirklich, dass Leute denken, krass, da gehen so viele Leute hin, da gehe ich jetzt auch hin, dass das ein Faktor ist, der Leute ins Stadion zieht?
Doch, das glaube ich tatsächlich. Das ist, glaube ich, so ein unbewusstes Ding dann. Aber ich kann mir das...
Voll cool, muss ich auch hin.
Ja, genau. Also, dass das halt so ein Ereignis bei einem eigenen Verein ist und man sich dann so denkt, so, vielleicht sollte ich mir das jetzt besser auch mal angucken. Ich kann mir das schon ziemlich gut vorstellen. Also, beziehungsweise kenne ich halt auch, also vergleichbare Mechanismen in kleiner dann, also von Schalke zum Beispiel und der Frauenabteilung da und mit dem Derby und was für Leute da halt teilweise dann irgendwie so unbedingt zu diesem Derby wollten, obwohl die das halt sonst überhaupt nicht interessiert.
Also, ich bleib dabei, mein Eindruck war ganz, ganz eindeutig, dass man diese Zahl um halt wenigstens ein paar hundert übertreffen wollte. Auch dagegen ist ja erstmal noch nichts zu sagen. Und es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass man Rekorde erzielen und auch feiern möchte. Also das ist sicherlich wichtig. Allerdings, wenn ich aktuell, und wir kommen ja gleich auch noch auf das Thema Berichterstattung oder eigentlich, also können wir es halt direkt mit reinziehen, mir anschaue, wie über den Fußball der Frauen berichtet wird, dann lese ich wirklich fast ausschließlich solche Geschichten. Also ich habe die 57.000 Quetschpersonen, die zum Auftakt der Bundesliga kommen. Ich habe so und so viele Personen, die zum ersten Spiel in der Liga dieses und jenes Landes kommen. Ich habe die eine Trainerin, die in den und den und den Ländern im Fußball der Frauen als Frau an der Seitenlinie steht. Ich habe die Frau, die am längsten jemals in einem Trainerinnenamt irgendwie ist, die erste Frau, die so und so viel Mal diesen und jenen Titel gewonnen hat. Also es geht nur noch um Superlative, es geht nur noch darum, irgendeine Schallgrenze zu durchbrechen. Und das wäre ja in Ordnung, wenn es dahinter eine regelmäßige inhaltliche Berichterstattung geben würde. Nur, die gibt es halt
das
nicht.
Das ist nicht so.
Genau. So, dann haben wir nämlich den Punkt, natürlich gibt es ein paar gängige Fußballmedien, die das, was sie über den Fußball der Frauen berichten, leicht angehoben haben im Vergleich zu früher, was aber auch nicht so schwierig war, weil früher war es halt quasi gar nichts und jetzt ist es halt ein bisschen. Gleichzeitig ist es aber so, dass Medien die Berichterstattung über den Fußball der Frauen auch reduzieren oder sogar einstellen. Da benennen wir gleich noch ein Beispiel. Und es ist vor allen Dingen so, dass unterhalb der ersten Liga halt überhaupt nichts stattfindet. Das bekomme ich ja jetzt gerade auch mit den 05erinnen in der zweiten Liga. Es gibt überhaupt kein Medieninteresse. Und was halt auch komplett fehlt, es gäbe im Fußball der Frauen so viele Geschichten zu erzählen. Wenn du im Fußball der Männer mal eine Person hast, die ein bisschen einen Struggle hatte, um dahin zu kommen, wo sie ist, nicht durchs NLZ gegangen, irgendwie noch bis vor kurzem in Liga 4 oder 5 rumgemacht oder was weiß ich nicht was, da wird das auserzählt und aufgeleiert und noch eine Schlagzeile und noch ein Artikel. Im Fußball der Frauen hast du so viele coole Biografien. Du hast Frauen, die wirklich also Unvorstellbares leisten, um diesen Sport irgendwie machen zu können. Es gibt so viel, was man erzählen könnte, mal abgesehen davon, dass man halt Vorberichte und Spielberichte regelmäßig machen könnte in der ersten und in der zweiten Bundesliga. Und das findet halt alles nicht statt. Und ich finde, dann wird es ab einem gewissen Punkt Augenwischerei, immer nur über diese Rekorde zu sprechen. Diese Rekorde allein werden den Fußball der Frauen nirgendwo hinbringen. Wenn du am ersten Spieltag der Saison irgendwelche Rekorde vermeldest und danach berichten die Bundesligisten und die Zweitligisten nicht ausreichend über ihre Frauen in den Social-Media-Kanälen und auf ihren Websites, gibt es kaum lokale Berichterstattung, gibt es schon gar keine überregionale Berichterstattung, gibt es nicht Porträts über irgendwelche coolen Funktionärinnen oder, dann wird die Aufmerksamkeit wieder absinken. Wenn der Fußball der Frauen medial nicht stattfindet, fortwährend, regelmäßig auf einem Niveau, was ihn bei den Menschen auch im Gedächtnis hält, dann wirst du halt solche Rekorde haben und danach hast du halt wieder 500 Leute, die sich ein Spiel angucken oder von mir aus auch 1200 und das war's. Aber man möchte doch eine fortwährende Entwicklung haben und ich finde das wirklich eine schwierige Art und Weise des Umgangs.
Ja, also bei all dem gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und was ja dann auch noch dazu kommt, ist, dass wenn es dann Berichterstattung gibt, die nicht nur Rekorde ist, dass es dann halt eben viel häufiger dieses Suchen nach irgendwelchen Narrativen ist und dass das dann teilweise aber auch irgendwie aufgebauschte Narrative sind und nicht welche, die tatsächlich eine Bedeutung haben, weil man sich dann auch wieder versteift auf irgendwie einzelne wenige Personen, von denen man sagt, die muss jetzt aufgebaut werden als das nächste Gesicht und der nächste Star oder so. Deswegen ist dann so eine Lena Oberdorf einfach ständig im Dauerfokus, obwohl sie da selber keinen Bock drauf hat, mit irgendwie irgendeinem belanglosen Quark, so, wo sie selber keinen Bock drauf hat. Und andere Sachen werden dann aber nicht erzählt.
Oder du hast halt diese blöden Querverweise mit der bla 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 des Frauenfußballs.
Ja.
Oh mein Gott, wenn ich noch einmal höre, ey. Boah. Ja, möchtest du vielleicht noch kurz was sagen zur Geschichte bei 90 Min? Du hast ja mit der Helene Altgeld, die das ein bisschen publik gemacht hat, etwas intensiveren beruflichen Austausch schon gehabt als ich.
Ja, genau. Also Helene hat eben unter anderem, wie auch andere Freischaffende für 90 Min, über den Fußball der Frauen geschrieben, Hintergrundberichte, viele Analysen. Ich kenne auch viele Leute, die hier in unserer Bundesliga Blase intensiver unterwegs sind, die das sehr, sehr gerne gelesen haben, sehr, sehr gerne genutzt haben. Wir auch, also weil es da eben auch Sachen gab, die ja über so kleine Meldungen hinausging, sehr viele Hintergrundinformationen oder oft auch Exklusivinformationen, also auch zu Themenbereichen, wo wir jetzt gar nicht immer so super drin sind, was so Transfergeschichten angeht zum Beispiel. Aber es gibt ja Leute, die das interessiert. Und 90 Min, das hat Helene bei Blue Sky eben gepostet und dadurch haben wir das jetzt dann auch nur mitbekommen. 90 Min hat eben diese gesamte Sparte dicht gemacht, also aufgelöst. Es gibt keine dezidiert dafür.
Ich wollte nur sagen, wohlgemerkt, also die Sparte Frauenfußball, sie berichten weiter über Fußball, aber den Frauenfußball haben sie eben komplett aufgelöst. Genau. Und sorry, Helene, dass ich Helene gesagt habe. Das liegt Grüße an daran, dass ich mir endlich mal gemerkt habe, dass die Helene Breit Helene und nicht Helen heißt. Aber ja.
Ich habe jetzt zuletzt auch nochmal auf die Seite geschaut. Also es ist nicht so, als wenn unter diesem Menüreiter Frauenfußball heißt es da gar nichts mehr passiert. Aber das, was dann da jetzt passiert, ist eben, dass so Frauenfußball wahrscheinlich als interner Tag genutzt wird für so Sachen, wo das mal ganz kurz erwähnt wird. Also zum Beispiel, wenn die FIFA so einen Bericht veröffentlicht darüber, wie das aktuelle Transferfenster weltweit finanziell war, dann geht es irgendwie in dem Text hauptsächlich um Männerfußball. Das wird einmal kurz die Zahl aus dem Frauenfußball genannt und dann wird der Text da so einsortiert. Und dann sieht es auf den ersten Blick so aus wie, oh, da passieren ja noch Dinge, aber es ist halt einfach 3000 Kilometer entfernt von dem, was da vorher inhaltlich so klasse war. Das findet halt einfach überhaupt nicht mehr statt. Ja, und das ist sehr schade. Also da ist jetzt die Sparte eben komplett aufgelöst, habe ich ja gesagt. Ich habe keine Informationen darüber, was jetzt die Leute, die da so wunderbar geschrieben haben, machen oder was deren Pläne sind, ob sie im Journalismus bleiben möchten oder nicht. Ich hoffe, wenn sie das wollen, bekommen sie alle Gelegenheit dazu, weil sie hätten das sehr, sehr verdient. Also nicht nur Helene, sondern zum Beispiel auch Carmen Stadelmann. Und ja, also es ist, wie gesagt, ja auch nicht das einzige Medium, wo Sachen reduziert werden. Ich habe so ein paar, wo ich halt auch aus meiner Perspektive so die Erfahrung gemacht habe, über das letzte halbe bis dreiviertel Jahr, dass da halt einfach Sachen nicht mehr passieren, nicht mehr möglich sind oder nicht mehr in der gleichen Regelmäßigkeit und Form möglich sind. Und wenn man das dann halt eben parallel schaltet zu dem, also was du vorhin alles erzählt hast mit, es gibt diese Rekorde und es wird dann halt immer nur geguckt auf diese Rekorde, aber es gibt halt keine irgendwie nachhaltige Berichterstattung so. Das ist halt einfach krass.
Ja, auf jeden Fall. Und was man auch sagen kann, glaube ich, ist, dass es immer schwieriger wird, je nach Medium auch Texte vorzuschlagen oder nicht nur Texte, sondern halt Stücke, jetzt egal in was für einer Ausspielform, für den Fußball der Frauen. Und oft heißt es dann, naja, das Problem haben ja auch alle anderen Sportarten neben dem Fußball der Männer. Aber also das macht es ja nicht besser und das ist letztlich irgendwie auch Whataboutism. Und dazu kommt halt eben also diese Verdrehung, dass man halt die ganze Zeit sagt. Also ich habe da mittlerweile auch wirklich ein bisschen ein Problem damit, wenn dann Leute, die vielleicht mehr aus so einer Business-Sicht auf den Fußball der Frauen schauen, die ganze Zeit sagen, boah, hier explodiert alles, das geht alles total ab und durch die Decke. Und dann eben bei solchen Ereignissen auch präsent sind. Und ich denke mir dann schon, aber also was bringt das? Was bringt dieses Überbetonen von einem angeblichen Hype, wenn ich aber parallel halt kein gesundes Wachstum habe? Und irgendjemand hat das bei mir neulich, ich glaube, auf Instagram kommentiert zu was ich zu dem Thema gemacht habe, mit diesem, eigentlich beginnt man einen Haushalt mit dem Fundament so. Und man müsste halt auch im Fußball der Frauen von unten nach oben schauen, dass alles gesund ist. Und halt nicht immer diese erste Liga und dann eben natürlich die Nationalelf und auch den internationalen Wettbewerb so raussingeln. Aber das passiert halt nicht. Und damit kommen wir eigentlich schon nahtlos in unser nächstes Thema, nämlich die Umstrukturierung der Bundesliga der Frauen. Vielleicht möchtest du dazu mal was erzählen, Annika.
Ja, genau. Das ist sowas, das hatte ich, wenn ihr euch erinnert, an meine Vorschaureihe bei der Bolz-Tribüne auf die verschiedenen Wettbewerbe. Da war das an einer Stelle auch Thema, das die ganze Zeit immer so schwelte, es soll was passieren, aber es gab dann einfach die ganze Zeit keine Meldung. Aber es gab Äußerungen zum Beispiel von Bianca Rech öffentlich, die immer die ganze Zeit so angedeutet haben, es soll was passieren. Und jetzt ist was passiert und dazu, wie das kommuniziert wurde und nicht aufgegriffen wurde, dazu kommen wir dann gleich auch noch. Also, es wird ein Antrag gestellt beim kommenden DFB-Bundestag, der stattfindet am 7. November, dass die Frauenbundesliga ja in eine neue Gesellschaftsform überführt wird. Also es soll eine neue Organisationsform geben, DFB und die Clubs sollen ein Joint Venture gründen, wobei die Clubs eben vorher einen eigenen Ligaverband für die erste Bundesliga der Frauen gründen sollen. Und
Bitte
das.
hört auf, ihn Frauen DFL zu nennen. Bitte hört
Ja.
auf, ihn Frauen DFL zu nennen.
Es ist so fürchterlich, es ist so fürchterlich. Ja, und das waren im Grunde genommen dann auch schon alle Informationen, die man der offiziellen Pressemitteilung des DFB entnehmen konnte. Ja.
Frau Lehrerin, ich wollte noch was dazu sagen. Und spannend bei der Geschichte ist tatsächlich auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, offizielle Pressemitteilung des DFB. Von den Clubs ist überhaupt keine Verlautbarung zu dem Thema gekommen, obwohl ja beide Seiten eigentlich gleich begeistert sein müssten, was da
Ja,
jetzt endlich
und
die wilde Luzi abgeht.
bei dieser GbR, die vor einem Jahr ungefähr gegründet wurde oder Dreivierteljahr, da war das ja auch so, dass die Clubs das dann selber bei sich vermeldet haben. Ein Grund dafür, warum das so ist, ist jetzt Spekulatius, könnte vielleicht sein, etwas, was im Boulevard vermeldet wurde, dass es nämlich wochenlange Streitgespräche gegeben haben soll zwischen dem DFB-Schatzmeister Stefan Grunwald einerseits und verschiedenen Verhandlungsführern der Vereine andererseits, darunter, ich zitiere, Axel Hellmann, Frankfurt, Jan-Christian Dresen, FC Bayern, Oliver Leki, Freiburg und Klaus Filbri, Bremen. Frage,
Annika.
was fällt an diesen Namen auf, Mara?
Weißt du, wenn es nicht so ernst wäre, ich muss mich wirklich mittlerweile zusammenreißen bei diesen Themen, dass ich, während du das erzählst, nicht mache. Nein, doch. Oh, also, weil es ist einfach, es ist so absurd und es ist eigentlich überhaupt nicht witzig, weil es um sowas Wichtiges geht. Aber dieser ganze Wachstums- und Strukturplan, dieser Wachstums- und Strukturplan des DFB, der wird schon so lange besprochen und geplant. Und gleichzeitig, dann gibt es wieder Gespräche mit den Vereinen. Dann wechseln ja natürlich auch die Vereine in der ersten Liga. Dann finden die Vereine Teile gut und Teile nicht gut. Dann geht es um irgendwelche sehr eindeutig Machtfragen. Also wie viel Macht hat der DFB in so einem neuen Konstrukt? Wie viel Macht haben die Vereine? Dann geht es um Geldfragen. Wer muss wie viel Geld irgendwie reinstecken? Wer ist bereit, wie viel Geld irgendwie reinzustecken? Und dann, und das ist ja das, was du gerade als Frage formuliert hast, verstehe ich halt nicht, warum sitzen da die Leute zusammen, die sowieso schon in der DFL auch sind und die natürlich eine Gesamtverantwortung in Vereinen haben, aber warum sitzen da zumindest laut dieser Meldung, das können wir jetzt nur sagen, also womöglich ist die Info auch nur nicht nach außen gedrungen, aber wenn das wirklich die Besetzung gewesen sein sollte, dann frage ich mich halt, wo ist da eine Bianca Rech, wo ist da eine Katharina Kiel, also warum sind da die Verantwortlichen der Frauenabteilungen nicht anwesend und was ich halt auch einfach nicht nachvollziehen kann, dieses ganze Frauen-DFL, das ist ja auch inhaltlich total falsch, weil die DFL halt von der Organisationsstruktur etwas völlig anderes ist im Vergleich dann oder in Abgrenzung zum DFB, was jetzt da bei den Frauen passieren soll. Und außerdem, Newsflash, in der DFL sind halt die erste und die zweite Liga organisiert. Und ich kann es nicht nachvollziehen, dass man bei den Frauen nur auf die erste Liga guckt und dass sich das ja offensichtlich nach also auch aktuellen Aussagen von Verantwortlichen im Fußball der Frauen so etabliert, dass man sagt, die zweite Liga ist uns jetzt erstmal wurscht. Für eine Weiterentwicklung der ersten Liga brauchen wir die zweite Liga nicht. Ich halte das inhaltlich für einen total falschen Weg und für eine absolute Fehlentscheidung, weil du, wenn du zwischen der ersten und der zweiten Liga so einen Riesengraben aufreißt, was wird denn dann passieren, anders als dass immer dieselben zwei oder drei Vereine hoch und runter gehen? Das geht ja gar nicht anders. Die Vereine, die aufsteigen, haben ja überhaupt keine Chance, einen Anschluss zu finden in der ersten Liga. Du zementierst damit im Endeffekt jetzt erstmal irgendwie, sagen wir, 11 Erstligistinnen, die wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum so bleiben werden. Also mit jetzt halt irgendwie Ausnahme von, da kommt mal jemand eine Saison hoch und wieder runter. Ich verstehe es nicht. Und dann immer als Argumentation zu bringen, die zweite Liga ist keine Profiliga. Ganz ehrlich, die erste Liga auch nicht bis zum letzten Platz. Weißt du, also ich meine, der Realität muss man ja auch mal ins Auge sehen. Wenn man eine Profiliga haben möchte, müssten nach meiner Information alle Personen, die in dieser Liga spielen, davon leben können.
Es ist eben die Frage, ob sich das dann jetzt tatsächlich auch mal ändert durch das, was jetzt dann hier angestoßen wird. Das wäre natürlich ein sehr, sehr wertvoller Punkt. Das ist dann aber natürlich auch wieder sowas, was es dann für Vereine von weiter unten schwierig macht, natürlich nach oben zu kommen, weil du weißt, wenn du aufsteigst, klar kommt dann also hoffentlich mehr Geld rein durch TV-Verträge und was weiß ich nicht was, aber du musst dann als Zweitligist, der bisher kaum irgendwie Geld einnehmen kann, alle Verträge dann umstellen, auf welche mit einem Mindestgehalt von dem Spielerinnen leben können. Was, nur um das nochmal zu betonen, das ist, was ich mir wünsche, dass das passiert. Aber trotzdem, ja, es ist dann eine Frage der Umsetzbarkeit. Also wie schafft man das dann da, alle mitzunehmen und halt nicht einfach einen Cut zu machen, der dann irgendwie gleichzeitig auch ganz viel kaputt macht?
Du musst die zweite Liga mitdenken und du musst dann auch in der zweiten Liga ein gewisses Gehaltsniveau festlegen, das natürlich deutlich unter dem der ersten Liga ist, aber wo es dann auch also Querfinanzierung in die zweite Liga gibt und wo man sagt, ein Verein, der aufsteigt, hat anschließend auch die Möglichkeit, diesen Aufstieg tatsächlich durchzuführen. Mhm. Ganz ehrlich, wenn das jetzt so läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass es durchaus auch Zweitligisten gibt, die am Ende einen Aufstieg überhaupt nicht durchziehen würden, weil sie es halt realistisch nicht finanzieren können. Also es ist aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar und es ist auch nicht nachvollziehbar tatsächlich, warum es so überhaupt keine Berichterstattung zu dem Thema gibt. Es ist so, ja, ach so, nö, interessiert uns nicht. Lass lieber mal drüber sprechen, keine Ahnung, was für ein Nationalspieler jetzt ausgebuht wurde oder irgendwie einen Furz quersitzen hat oder was für eine Jacke Julian Nagelsmann wieder anhatte oder ähnliche total relevante Themen, die im Sportjournalismus halt hoch und runter gejazzt werden müssen, während Frauenfußball, ach Gott, kann man machen, muss man aber nicht.
Ja. Zumal in der offiziellen Meldung eben jetzt ja auch noch gar keine Finanzzahlen drin waren. Die gab es dann eben auch ja nur beim Boulevard, wo dann eben unklar ist, ob die so stimmig sind. Aber man kann es ja vielleicht einfach mal so nennen für eine ungefähre Größenordnung, weil das ist nämlich dann auch ganz interessant. Soll es einen über 8 Jahre angelegten Plan geben, wo dann eben auch eine gewisse Finanzierung dranhängt. Und der ursprüngliche Plan war, dass der DFB 95 Millionen Euro über diese 8 Jahre in dieses Joint Venture reinschießt, wo dann halt dieser neue Ligaverband drin ist. Und auf der anderen Seite die Clubs, 14 Clubs, zusammen ungefähr 500 Millionen, die dann halt auf die Vereine aufgeteilt wird für Personal und Infrastruktur.
Jetzt also auf investieren quasi in sich selbst.
Genau.
Und jetzt, das alles, die Zahlen, Entschuldigung, nur dass ich es nochmal sage, die Zahlen laut Boulevard. Es gibt sonst nichts zu dem Thema. Es ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt, dass wir auf was zurückgreifen, was wir jetzt eben bei der Recherche da dann gefunden haben, aber wir haben sonst nirgends Zahlen gefunden tatsächlich und es ist ja alles immer total geheim.
Genau. Und ja, jetzt ist es laut diesem Bericht eben so, dass der DFB darauf bestanden haben soll, dass 13 Millionen in die zweite Bundesliga gehen, über die Landesverbände dann, und weiteres Geld in die Schiri GmbH, also quasi praktisch an den DFB selbst wieder. Das heißt, diese ursprünglich gedachten 95 Millionen wären dann geschrumpft auf 82 Millionen. Und das ist eben das, was dann für die großen Diskussionen gesorgt haben soll, weil da die Clubs ja verständlicherweise nicht zufrieden mit waren. Es ja Streit darum gab und letztendlich soll es dann eben von den Vereinen auch ja so quasi die Androhung gegeben haben, so hey, also wenn, dann machen wir es jetzt halt eben komplett ohne euch. Angeblich hat Bernd Neuendorf dann dafür gesorgt, dass es eine Einigung gab und dass es jetzt dann immerhin 90 Millionen vom DFB werden, die da rein investiert werden.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, also wenn man diese 13 Millionen in die zweite Liga und in die Schiri GmbH investiert hätte und damit eben in der zweiten Liga auch so also gewisse Dinge realisiert hätte und in der Schiri GmbH das Geld dafür aufgewandt hätte, tatsächlich Schiedsrichterinnen auszubilden, also hätte ich dann Protest dagegen auch schon wieder nicht so sehr nachvollziehen können.
Ja, und das ist zum Beispiel eine Sache, die für uns jetzt total offen ist, weil es kann ja sein, dass genau das jetzt trotzdem passiert und dass man dann halt eben die 82 Millionen auf die 90 erhöht hat. Aber das wissen wir jetzt eben nicht. Das ist eine von den sehr vielen offenen Fragen bei dieser ganzen Geschichte bisher.
Ja, das Ganze muss beim DFB-Bundestag Anfang November auch überhaupt mal noch abgesegnet werden. Und apropos DFB-Bundestag, da kommen wir dann noch in ein letztes Thema kurz vor den Blitznews. Und zwar ist es so, dass Sabine Mamic, die ja aktuell eine der Vizepräsidentinnen ist, nämlich eben für den Bereich Frauen- und Mädchenfußball, nicht wieder antreten wird. Und der DFB hat jetzt vermeldet, dass Heike Ulrich sich zur Wahl stellen wird, die aktuell Generalsekretärin ist. In dieser Rolle, also als Generalsekretärin, war sie die erste Frau tatsächlich im DFB. Was daran komplett unabhängig von der Person Heike Ulrich, finde ich, schon ein bisschen schwierig ist, ist, dass man von außen so den Eindruck bekommt, es gibt halt immer so diese Verschiebepraxis. Also ein Posten wird frei und man verschiebt jemanden, der schon da ist, auf diesen Posten. Und jemand anders, der schon da ist, in dem Fall nämlich Holger Blask, wird dann auf den Posten von Heike Ulrich geschoben. Was ich tatsächlich auch schwierig finde, es gibt ein paar wenige Berichte zu dem Thema, die tatsächlich als Wording haben, Heike Ulrich wird neue DFB-Vizepräsidentin. Und das zeigt dann aber die Absurdität dessen, wie der DFB da vorgeht, weil es gibt halt schon noch eine Wahl. So. Und wenn man sich mal erinnert an den letzten DFB-Bundestag, also als Rainer Koch auch davon ausgegangen wird, er wird DFB-Vizepräsident, ist das beispielsweise nicht geworden. Dass diese Personen, die Personalien und die Situation möchte ich nicht im Ansatz miteinander vergleichen, ist was völlig anderes. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich also Heike Ulrich wünsche, dass sie nicht gewählt wird. Gar nicht. Aber ich meine nur, man kann halt nicht vor einer Wahl hergehen im Journalismus und sagen, ja, das ist irgendwie die neue DFB-Vizepräsidentin, das ist sie noch nicht. Es findet halt schon erstmal noch eine Wahl statt. Und ich finde, der DFB hat schon einen gewissen Anteil daran, dass man das so aushöhlt, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, es gibt da halt eine Wahl. Und letzter Satz dazu von mir, was ich halt ehrlicherweise auch nicht nachvollziehbar finde. Jetzt hatte man bei diesem letzten DFB-Bundestag ja mal ein bisschen den Frauenanteil erhöht in den Führungsgremien vom DFB. Also beispielsweise auch durch Celia Žažić, die eben auch als DFB-Vizepräsidentin dazugekommen ist. Also man hatte nicht mehr nur noch die eine Person, nämlich jahrelang Hannelore Ratzeburg als Vizepräsidentin für Mädchen- und Frauenfußball, die da eben die eine Frau unter Männern war. Wenn jetzt aber wirklich Heike Ulrich zur neuen Vizepräsidentin in Nachfolge von Sabine Mamic gewählt wird und Holger Blask dann wiederum den Posten Posten von Heike Ulrich übernimmt, dann hat man zumindest Stand jetzt in den Führungsgremien des DFB schon wieder eine Frau gekürzt. Und das ist halt was, was ich dann irgendwo wirklich gar nicht mehr nachvollziehen kann. Ich meine, man hat das jetzt gerade bei der DFL, dass also wirklich eine Parade von männlichen Anzugträgern von einer einzigen Frau unterbrochen wird in den Führungsgremien. Und im DFB hat man das so betont in den letzten Jahren, dass das erst der Anfang war und dass man da noch weiter dran arbeiten möchte. Und jetzt kürzt man halt schon wieder eine Frau raus und ich finde es nicht nachvollziehbar.
Nee, das ist auch nicht. Ich finde, es ist aber ein sehr guter Übergang zu unseren Blitz-News tatsächlich an dieser
Stelle.
Wir sind
die Übergangs-Queens heute, Annika.
Das ist absolut perfekt, weil also zum Thema Frauen im Fußball, Schalke hat nämlich verlängert den Vertrag mit Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers und zwar vorzeitig. Die Dauer oder Laufzeit dieses Vertrags ist öffentlich nicht bekannt. Sie ist inzwischen seit 2010 auf Schalke und ja, seit Oktober 2020 eben im Vorstand und verantwortet die Bereiche Finanzen, Personal und Recht. Und ja, ich meine, ich bekomme das ja die ganze Zeit auch sehr nah mit. Also es gibt natürlich die sportlichen Talfahrten und finanzielle Zwänge durch
eine hohe
Verbindlichkeiten. Und sie ist jetzt eben die ganze Zeit damit beauftragt, die abzubauen. Die Gesamtverbindlichkeiten konnten von zwischenzeitlich rund 238 Millionen Euro, das war am 30. Juni 2021, auf inzwischen 150 Millionen Euro, das war Ende 2024, gesenkt werden. Das ist schon, also es sind immer noch sehr hohe Verbindlichkeiten, aber sie sind eben auch schon um ein deutliches geringer geworden. Und die Nettoverbindlichkeiten wurden von 148 Millionen Euro auf 113 Millionen Euro gesenkt. Und ja, wenn man da so das Sportliche oder da so das Transfergebaren mitbekommt, dann finde ich das schon gut, dass man sie als Person sehr deutlich in der Öffentlichkeit wahrnimmt, die sich dann auch oft auch hinstellt und sagt, naja, wenn wir jetzt Spieler XY verkaufen würden, und wir hätten Glück, jemand zahlt 3 Millionen Euro für den, dann funktioniert das im Profifußball nicht so, dass man, wie Fans das oft denken, diese 3 Millionen nimmt und dann einfach reinvestiert, sondern man bekommt erstmal das nur in Raten über Jahre. Das heißt, man bekommt eh nicht alles auf einen Batzen, dann gehen davon Beträge ab, dann gibt es diese Verbindlichkeiten und so. Und die erklärt es dann halt eben so und sagt dann, warum gewisse Dinge nicht gehen und warum dann irgendwie an irgendwelchen Stellen so und so finanziell geplant wird und gespart wird. Und ja, das ist erstmal so sehr, sehr seriös tatsächlich ein Wort, das man selten mit diesem Verein in Verbindung bringt.
Sehr schön. Eher unseriös.
Wow.
ist, was vor dem Champions League-Spiel gegen Brann-Bergen passiert ist und zwar namentlich den Spielerinnen von Manchester United. Denen ist nämlich eine ganze Ladung Schuhe abhanden gekommen. Bei mir beginnt das ja also im Kopf schon mit der Frage, das bedeutet also tatsächlich, dass die alle ihre Schuhe nicht selber transportieren, sondern dass halt die Schuhe dann irgendwie so wie die Trikots und so weiter gesammelt transportiert worden sind. Na gut, also jedenfalls waren die Schuhe weg. Ist schlecht, weil ohne Schuhe ist ein bisschen schwierig, Fußball zu spielen. Und wurden dann in einem lokalen Schuhgeschäft oder Sportgeschäft nachgekauft. Ist auch faszinierend, dass man dann offensichtlich für jede Spielerin zumindest was in der richtigen Größe gefunden hat. Also weil laut des Shop-Besitzers hatten die Schuhe eigentlich nicht die richtigen Stollen. Ich muss sagen, das ist eigentlich meine Meldung der Woche. Ich finde es total großartig.
Ich finde daran ja auch einfach fantastisch, dass die Leute von The Athletic tatsächlich in Bergen zu diesem Schuhgeschäft gegangen sind, um mit diesem Ladenbesitzer zu sprechen und sich alles so brühwarm erzählen zu lassen. Also
ja, ich
geil.
Sag doch, es gibt geile Geschichten im Fußball der Frauen, man muss sie nur erzählen. Aber wir verlinken außerdem auch noch aus dem Guardian einen Artikel, wo es tatsächlich um das Sportliche geht und nicht um die verlorenen Schuhe.
Ja, dann hat die UEFA vermeldet, wo das Champions League-Finale der Frauen 2027 stattfinden soll, nämlich in Warschau. Das wird dann erstmals ein UEFA-Finalspiel in Polen geben, im UEFA-Vereinsfußball der Frauen. Das Stadion wurde für die EM der Männer 2012 gebaut und wird auch für andere Sportarten genutzt. Es ist kein Vereinsstadion und hat eine Kapazität von 58.580 Plätzen. Das ist schon eine ordentliche Größenordnung dann für so ein Finalspiel.
Dann hat die UEFA den ersten Bericht zur EM in der Schweiz und da speziell zu den Finanzen veröffentlicht. Am spannendsten ist wahrscheinlich, dass beim ersten Spieltag 42% mehr Menschen in den Stadien waren als vor der EM. Spannend wird dann auch sein, wie sich das über den Verlauf der Saison natürlich entwickelt. Es gab einen Anstieg der Wirtschaftsaktivitäten um 220 Millionen Euro, einen Anstieg der Hotelbuchungen durch europäische Besucher um 9% im Vergleich zu Juli 2024, einen Anstieg der Sponsoring-Einnahmen um 150% im Vergleich zur vorherigen Ausgabe im Jahr 2022. Ich zitiere mal, um die langfristige Entwicklung im Gastgeberland zu sichern, wurden 11 Millionen Euro für das Nachfolgeprogramm Here to Stay des Schweizerischen Fußballverbands bereitgestellt. Ziel ist es, die Zahl der Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen in der Schweiz bis Dezember 2027 zu verdoppeln. Das ist ein ehrgeiziger Plan, finde ich, aber gut, sich so einen Plan tatsächlich zu stecken.
Wir bleiben mal noch kurz bei der UEFA. Die hat nämlich eine Entscheidung darüber, ob Ligaspiele, da geht es jetzt um den Fußball der Männer erstmal, vom europäischen Ausland stattfinden zu lassen, erstmal vertagt. Also der Hintergrund ist, dass La Liga und Serie A das wollen und auch einfach schon Spiele geplant haben, die zu gewissen Zeitpunkten in Australien und den USA stattfinden sollen. Sie brauchen aber die Genehmigung der UEFA, damit das passieren kann. Und deswegen gibt es jetzt diesen kuriosen Fall, dass am 20. Dezember es eigentlich ein Spiel der spanischen Liga in Miami geben soll. Und die UEFA, dadurch, dass sie das jetzt vertagt hat, was meiner Meinung nach gut ist, aber erst am 3. Dezember tagt, also 17 Tage vorher, schreibt der Kollege von der Sportschau. Und ja, also das könnte sehr kurzfristig werden. Die UEFA hat aber eben gesagt, dass sie die Meinung aller Interessengruppen einholen möchte und ganz besonders die der Fans. Und da ist es eben so, dass die Fans europaweit sich sehr, sehr deutlich, Überraschung, Überraschung, gegen diese Ansetzung im Ausland positioniert haben. Also wie via der Gruppierung Football Supporters Europe. Wir haben eine von ihren Meldungen dazu auch hier mit in den Shownotes. Das ist das Statement, das verschiedene Fangruppen aus allen möglichen europäischen Ländern und eben auch aus Deutschland unterzeichnet haben. Und sie haben sich auch schon, also die FSI inzwischen positiv dazu geäußert, dass die UEFA ja tatsächlich eben auf Fans zugehen möchte und ihre Meinung einholen möchte bei diesem Prozess. Die Frage wird dann eben auch sein, wie stark die gewichtet wird am Ende. Aber naja, immerhin, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, einholen muss man sie ja im Prinzip schon gar nicht. Sie liegt ja auf dem Tisch, aber es wäre halt schön, wenn man sie dann auch entsprechend also mit hier so in consideration nimmt. Und ich finde, der Slogan, den die FSI gewählt hat, You can't export passion, richtig gut dafür, weil wir haben dann nämlich wieder den Punkt, also im Endeffekt schafft man ja sowas Ähnliches wie in den europäischen Wettbewerben, weil es ja nicht nur darum geht, dass die Spieler durch die Gegend geflogen werden und also man, finde ich, muss da auch viel mehr über Auswirkungen auf Klima, Ökologie und so weiter sprechen, sondern du hast dann halt eben auch den Punkt, dass Fans es sich nicht mehr leisten können, zu Spielen ihrer Vereine zu gehen, weil sie halt nicht im Stadion in der Stadt stattfinden, sondern plötzlich in Miami oder in Luzern oder keine Ahnung, ist ja auch egal wo. Und der Fußball sollte halt niedrigschwellig für alle zugänglich sein. Das ist ja sowieso schon längst nicht an allen Punkten. Aber wenn man auch noch anfängt, Ligaspiele im Ausland abzuhalten, ist er das immer weniger. Und das ist halt so ein Einfalltor. Also dann heißt es, ja, es ist ja nur ein Spiel pro Saison hier. Da kann ich wieder Blow Raisins machen, weil damit fängt es halt an.
Plötzlich sind es Rosinen. Raisins.
Nein, ich meinte
Raspberries. Ich finde Rosinen passen aber viel
besser. Ich weiß es gar nicht. Ja, du, vielleicht war es auch falsch, aber also irgendein Obst. machen wir mal weiter in den Blitznews. Der englische Verband klagt Chelsea nach einer Selbstanzeige in 74 Fällen an. Das ist auch wieder alles ganz fantastisch. Es geht um Unregelmäßigkeiten bei Spielertransfers in den Jahren 2009 bis 2022. Also die Abramovic-Ära. Chelsea kann bis zum 19. September darauf reagieren. Das ist ja schon fast. Von Geldstrafen bis hin zu Transfersperren und Punktabzügen ist da sehr viel möglich. Also das wird auf jeden Fall spannend.
Ja, und dann ist leider aktuell mal wieder ein sehr großes Thema Rassismus im deutschen Fußball. Und wir haben euch dafür oder dazu in die Shownotes gepackt einen Text vom Kollegen Johannes Koppe bei der Taz. Weil es ist ja so, dass zuletzt im DFB-Pokal der Männer mehrfach innerhalb der Stadien es rassistische Vorfälle gab. Und jetzt eben in den sozialen Medien in der vergangenen Länderspielpause auch gegen deutsche Nationalspieler. Und ich finde das Interessante an dem Kommentar und warum wir den hier mit aufgenommen haben, mal ganz abgesehen von diesem großen, sehr wichtigen Thema, dass es da eben darum geht, dass die Solidarisierung zwischen den Spielern irgendwie komplett fehlt. Was auch irgendwie so, ja, sehr, sehr krass ist, wenn einem das dann mal so auffällt oder in die Auffälligkeit gerufen wird, zum Beispiel eben durch so einen Text. Also es gibt keine Postings von dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zum Beispiel oder irgendwelche anderen Aktionen. Und das wird dann eben gegenübergestellt mit einem positiven Gegenbeispiel vom SV Auerhammer, wo nach rassistischen Anfeindungen gegen einen einzelnen Spieler das komplette Team den Platz verlassen hat.
Ja, das ist also nicht für heute, aber prinzipiell ein großes Thema, finde ich, dieses totale Abwehren von Übernahme sozialer und gesellschaftlicher Verantwortung dieser Profispieler, selbst wenn es sie wirklich also mit dem Arsch ins Gesicht trifft, ja, also das, selbst wenn es Teamkollegen sind, sind die nicht in der Lage, das mal umzusetzen und irgendwie öffentlich darauf zu reagieren. Das ist wirklich erbärmlich einfach. Eine sehr, sehr schöne Reaktion zeigt der VfL Osnabrück auf einen ganz fürchterlichen Vorfall, nämlich mit einem Benefizspiel anlässlich eines Femizids. Die Einnahmen aus dem Freundschaftsspiel gegen BW Schinkel am 23. September sollen den drei hinterbliebenen minderjährigen Kindern zugutekommen. Die Osnabrücker Zeitung schreibt über den Fall. Ein 41-jähriger Mann verfolgte am Vormittag des 23. Juni auf der Windhorststraße seine Ex-Frau und tötete sie mit zwei Schüssen. Anschließend richtete er die Waffe gegen sich selbst. Polizei und Staatsanwaltschaft werten die Tat als Femizid. Die tödlichen Schüsse machen die drei minderjährigen Kinder zu Waisen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass in den Medien die korrekte Bezeichnung, nämlich Femizid, genutzt wird. Lange hat man fälschlicherweise solche Quatschwörter wie Beziehungstat oder so benutzt. Das hat nichts mit Beziehung zu tun. Femizid ist der korrekte Begriff dafür. Und was der VfL Osnabrück da macht, ist wirklich eine sehr, sehr positive Ausnahmeerscheinung in diesem Profibusiness.
Ja, das ist leider so. Ich mach mal weiter mit einigen Empfehlungen, die sich hier so angesammelt haben. Die erste ist, dass Martha Rayner, das ist eine Analytikerin im Fußball für Statsbomb, die Torhüterinnen der europäischen Top-Ligen in der Saison 2024-25 analysiert hat. Es ist ein sehr ausführlicher, detaillierter Bericht, aber er ist auch sehr einstiegsfreundlich. Also es ist jetzt nicht nur was für diejenigen unter euch, die schon sowieso Daten Hardcore-Nerds sind, sondern man versteht es sehr, sehr gut. Und Torhüterinnen hat man jetzt auch nicht so oft so dezidiert im Blick. Das macht es sehr spannend. Und ich finde es eben immer cool, wenn man Analytikerinnen tatsächlich auch sieht, weil es leider sehr, sehr häufig so ist, dass Frauen sich das erstmal eher nicht zutrauen, das zu machen. Das ist sowas, das wir halt teilweise auch so in unserem Alltag erleben, dass halt erstmal so eine Abwehrhaltung bei gewissen Sachen ist. Und deswegen, ja, es ist sehr, sehr cool, wenn man da dann mal ein Beispiel dafür hat, dass das professionell eben nicht nur Männer machen können.
Und gleichzeitig ist es so, also nicht nur, dass Frauen sich das teilweise nicht zutrauen, sondern wenn sie sich zutrauen und solche Themen anbieten, dann ist es auch schwieriger, eine Redaktion davon zu überzeugen, dass sie von diesem Thema eine Ahnung haben, obwohl sie Frauen sind. Das ist so, wie wenn Leute irgendwie sagen, ja, ihr macht ja hauptsächlich Fußball und Gesellschaft, obwohl die Annika regelmäßig Knaller Spielberichte raushaut mit Analysen ja. zu Taktik und so weiter. Das ist halt so, hey, aber ihr seid doch Mädchen.
ihr seid Frauen, also seid ihr automatisch bei den sozialen Themen stark.
Genau, das ist doch sehr offensichtlich. Also,
I don't think
bitte.
It works that way.
Klar,
aber ja, ich mach
mal
weiter. Ich
stille auch die Katzen während wir podcasten.
Es gibt von Suzanne Rack im Guardian einen Text über afghanische Fußballerinnen, die vor den Taliban fliehen konnten. Wir hatten hier im Podcast auch drüber gesprochen, dass es eben kein offiziell von der FIFA anerkanntes Nationalteam aktuell gibt, aber die FIFA dann nach sehr viel Protest ein Refugee-Team in Anführungsstrichen geschaffen hat für diese Frauen. Die tragen jetzt im Oktober mehrere Freundschaftsspiele aus, haben aktuell die Schottin Pauline Hemmel als Trainerin und sie sind für die Vorbereitung und das Training eben gerade in UK. Also deswegen gab es bei der BBC und beim Guardian zuletzt mehrere Berichte über dieses Team und diese Frauen. Und ja, ein Zitat aus dem Artikel, das es, finde ich, auf den Punkt bringt, hier mal ganz kurz, ist einfach eine Aneinanderreihung von Fragen. The players have three questions for FIFA. What does the future for the refugee team look like beyond their matches scheduled for October? What support will there be for players not selected and will they be able to try out again? And is there any hope of recognition of an official national team enabling them to truly represent their country again?
Man muss das an der Stelle auch nochmal festhalten. Die FIFA erkennt dieses Team nicht als Nationalteam an, weil das Team im Land nicht offiziell anerkannt wird. Mhm. In dem Land regieren, in Anführungszeichen, die Taliban. Komisch, dass die ein Nationalteam der Frauen nicht anerkennen. Es ist eigentlich ein Skandal, was die FIFA da macht. Also sie eiern sich jetzt irgendwie so ein bisschen rum und raus mit dieser Refugee-Team-Geschichte und zumindest bekommen die Frauen dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit aktuell. Aber also eigentlich ist es wirklich Quatsch mit Soße.
Ja. Dann ein Text in The Athletic.
Die Annika macht den Rest der Sendung einfach alleine. Tschüss.
Du darfst gerne nachher die letzte Empfehlung machen. Die ist sehr, sehr schön. Das ist eigentlich die schönste von allen. Aber ein Text von und mit Lucy Bronze bei The Athletic.
Hättest du es nicht mal sagen lassen.
Über ihre EM mit dem gebrochenen Schienbein. Es gibt passenderweise sehr viele mit Sternchen zensierte Ausdrücke und Flüche in diesem Text. Es gibt aber auch eine Analyse des Finals aus ihrer Perspektive. Und ein kurzer Ausschnitt: nach Abpfiff habe sie auf dem Rasen nur kurz gesessen und geweint nach dem Finale. Es war der erste Moment, in dem ich aufgebracht über die Schmerzen sein konnte. Ich habe wegen meinem Knie kein einziges Mal geweint. Die Schmerzen in meinem Schienbein waren aber unerträglich. Ich sagte, nein, ich spüre nichts, es ist nichts da. Mach weiter. Das ist, finde ich, einfach, wir hatten es ja auch nach der EM hier besprochen, sehr bitter und sehr vielschichtig, dieses ganze Thema mit der Verletzung. Und ja, jetzt erzähl du uns doch mal ein bisschen was über Vögel.
Die Annika hat eine absolut großartige Empfehlung rausgesucht, die ich euch jetzt nahebringen darf. Und zwar gibt es das größte Kranichzentrum Europas, die Kranichwelten in Günz. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern nahe Stralsund. Grüße. Direkt gegenüber ist das Kranorama und es gibt eine Kranich-Sounddusche. Also falls ihr hier im Podcast noch nicht genug Kraniche bekommt, könnt ihr euch da mal verlustieren. Und bitte, falls ihr da wirklich hinfahrt, macht unbedingt Fotos und Soundaufnahmen und schickt sie uns. Wir freuen uns. passenderweise kommen wir dann jetzt auch zu unserer Lieblingsrubrik. Und zwar ist es diese Woche die positive Variante. Wir möchten gerne ganz kurz und knapp den Kronenkranich an unsere kleine, feine, wirklich sehr, sehr feine Community verleihen. Wir haben ja in Folge 90 so ein bisschen drüber gesprochen, wie aktuell die Lage ist. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwelche Durchbrüche hätten oder dass sich seitdem Sachen von eurer Seite total verändert haben, aber weder das eine noch das andere haben wir ja auch erwartet, aber wir haben uns mega über die Zuschriften gefreut, nehmen das für uns auf und schauen, was wir umsetzen können und was aber vielleicht aus unserer Sicht auch irgendwie jetzt erstmal nicht funktioniert. Und vor allen Dingen haben wir tatsächlich vor 2-3 Tagen mal geschaut nach dem Podcast bei Apple/iTunes und haben uns wirklich sehr, sehr, sehr über die Rezensionen gefreut, die ihr uns da geschrieben habt. Da sind wirklich einige zusammengekommen, seitdem wir davor dann mittlerweile, ich glaube, 4 Wochen, 3,5 Wochen, ach, was auch immer, drüber gesprochen haben. Und ja, das hat uns wirklich sehr ge- und berührt und wir haben uns total gefreut und dafür ein großes Dankeschön an euch. Macht gerne so weiter. Schickt Geld und Liebe. Nein, aber
und
ja,
charmante
also doch,
Worte.
Wie ihr möchtet.
Wie toll wir Nein. sind.
Wir wollten uns einfach bedanken. Wir wissen, dass wir hier ein kleines, durch unterschiedliche Gründe, ein kleines Nischenprojekt haben. Und wir freuen uns, wenn wir mitbekommen, dass es Menschen gibt, denen es außer uns selbst noch am Herzen liegt. Deswegen danke für dieses schöne Feedback.
Ja, von ganzem Herzen.
Und damit hören wir uns in 2 Wochen wieder. Wir hoffen, ihr seid dann alle dabei und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Macht's gut. Bis dann.